Ja, hallo zusammen, auch von mir. Und bevor ich mit dem Vortrag beginne, möchte ich mich einmal ganz kurz vorstellen für die Frauen, die mich noch nicht kennen. Ich bin Jasmin Spiro, bin 36 Jahre alt und mit Alex verheiratet. Ja, gemeinsam haben wir 4 Kinder, so im Alter von 5 bis 11 Jahren. Ja, ich darf heute den letzten Vortrag halten, und zwar über das Thema die Frucht, gewirkt durch Christus. In meiner Vorbereitung auf diesen Vortrag sind mir gleich die Bibelverse aus Galater 5, Vers 22 eingefallen. Einige von euch kennen diese Verse vielleicht oder diesen Vers vielleicht. Und zwar heißt es dort, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Ich habe mich gefragt, warum diese Frucht eine spezielle Frucht des Geistes sein soll. Ich kenne viele ungläubige Menschen in meinem Leben, von denen ich gewiss sagen kann, dass sie freundlich, liebevoll und zum Beispiel auch freudig sind. Und diese sind, wie gesagt, nicht gläubig. Doch darüber hinaus kann man sogar beobachten, dass ihr Verhalten manchmal vorbildlicher oder christlicher ist, als wir es vielleicht von unserem eigenen Lebensstil behaupten können. Eine Mutter auf dem Spielplatz geht so geduldig und liebevoll mit ihren Kindern um, wie ich es vielleicht nicht tue. Oder eine Arbeitskollegin habe ich noch nie ein schlechtes Wort über den Vorgesetzten sagen hören. Wobei mir hingegen vielleicht schon öfters mal was ausgerutscht ist. Brauche ich also wirklich den Heiligen Geist, um meinen Job auf dem Arbeitsplatz gut zu machen? Oder in der Schule, in der Ausbildung, im Studium, als Ehefrau oder als Mutter? Die meisten von uns sind doch recht gut in der Lage, auch ohne die Kraft des Heiligen Geistes, ein einigermaßen erfolgreiches Leben auf die Beine zu stellen. Wie unterscheide ich mich nun von den anderen Menschen in meinem Umfeld, die nicht gläubig sind? Kann man an den Taten und dem Lebensstil, den ich führe, den du führst, erkennen, dass es sich bei mir um eine Nachfolgerin Christi handelt? Aber vergleichen wir uns mal nicht nur mit Nichtgläubigen und schauen mal unseren eigenen Reihen. Könnte man nicht durch einen charismatischen Prediger und eine total talentierte Lobpreisband nicht auch so eine Gemeinde füllen? Ich denke, dass die traurige Wahrheit so aussieht, dass wir einige Gemeinden haben, die diese Eigenschaften vorweisen, aber der Heilige Geist dort nicht aktiv ist. Worin besteht nun der Unterschied zwischen der Frucht, die der Geist hervorbringt, und der Frucht, die der Mensch ohne Gott hervorbringt? Und wie genau äußert sich solch ein Lebenswandel mit der Frucht des Geistes? Um in dieser Thematik so ein bisschen Struktur reinzubringen, habe ich den Vortrag wie folgt gegliedert. Als erstes möchte ich mit euch betrachten, was die wahre Frucht des Geistes ist. Im zweiten Teil möchte ich mit euch die Frucht der Liebe anschauen und genauer, wie sie sich in unserem Leben äußert. Und im dritten Teil behandle ich die Frage, was hemmt die Frucht? Was hemmt die Frucht des Geistes in unserem Leben? Also die wahre Frucht des Geistes. In Galater 5, 22 werden die 9 Tugenden aufgelistet, die als die Frucht des Geistes bezeichnet werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Es sind mehrere Eigenschaften und doch werden sie als eine Frucht bezeichnet. Diese Frucht des Geistes darf nicht mit den Gaben des Geistes vertauscht werden. Denn hier ist es so, dass jeder gläubige Christ unterschiedliche Gaben bekommt. Dem einen nämlich wird durch den Geist die Weisheitsrede gegeben, dem anderen aber die Erkenntnisrede gemäß demselben Geist. Einem wird in demselben Geist Glaube gegeben, einem anderen in dem einen Geist die Gabe der Heilung, einem anderen das Wirken von Wunderkräften, wieder einem anderen prophetische Rede und noch einem anderen die Unterscheidung der Geister. Dem einen werden verschiedene Arten der Zungenrede gegeben, einem anderen aber die Übersetzung der Zungenrede. Das finden wir im 1. Korinther 12, die Verse 8 bis 12. Während also die eine Person beispielsweise die Gabe der Weisheit besitzt, hat eine andere Person die Gabe, Geister zu unterscheiden oder prophetisch zu reden. Hier in Galater 5 ist es aber so, dass alle Tugenden eine Frucht ergeben und Gott sie einem jedem Gläubigen geben möchte. Das bedeutet, dass Gott uns alle mit diesen Eigenschaften segnen will, beziehungsweise wir sollten danach trachten, anhand dieser Merkmale Christusähnlicher zu werden. Somit sollten alle 9 Tugenden uns als Christen kennzeichnen. Nun können wir aber sicher alle bestätigen, dass wir Christen nicht die einzigen Menschen auf dieser Welt sind, die liebevoll oder geduldig miteinander umgehen. Was unterscheidet mich also von meinem Mitschüler, meiner Nachbarin, meiner Kommilitonen im Studium? Es ist das Evangelium von Jesus Christus. Wir glauben, dass Jesus, wahrer Gott und wahrer Mensch, sein perfektes und heiliges Leben für einen Sünder wie mich und wie dich hergab, um uns von unserer sündhaften Natur zu erlösen, damit wir in eine ewige Gemeinschaft mit ihm hineingenommen werden. Von dieser Gnade soll unser ganzes Leben zeugen. Unser Wandel in der Mensa, im Supermarkt, im Urlaub, in der Bahn, wo auch immer du dich befindest. Es soll Gott verherrlichen. Ein Ungläubiger befindet sich nicht in dieser wiederhergestellten Gemeinschaft und dieser Beziehung mit Gott, denn sein Herz ist geistlich tot und kann somit Gott nicht Ehre und Dank in seinem Handeln geben. Sein Herz wurde nicht verpflanzt. Ihr Lieben, Gott hat jedem ganz natürliche Talente gegeben, aber er möchte, dass wir uns nicht nur auf diese verlassen, sondern im Geist wandeln. Und wenn Gottes Geist in unserem Leben wirkt, dann wird ein Unterschied erkennbar. Francis Chan, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, ist ein amerikanischer Autor, der schrieb einmal in einem seiner Bücher: Ich möchte nicht, dass mein Leben ohne den Heiligen Geist erklärbar ist. Ich möchte, dass sich die Menschen mein Leben ansehen und wissen, dass ich das alles nicht aus eigener Kraft tun kann. Lass uns bitte immer im Hinterkopf behalten, dass es ein Prozess der Heiligung ist, Jesus ähnlicher zu werden und in diesen Tugenden zu wandeln. Manchmal kommen wir ins Straucheln, fallen hin, aber wir stehen wieder auf und verlieren das Ziel nicht aus den Augen. Wir sollten vom ganzen Herzen danach streben, im Alltag mit dem Geist Gottes zu wandeln, damit seine Frucht an unserem Charakter sichtbar wird. Die Menschen sollen die Herrlichkeit von Jesu vollbrachten Erlösungswerk an uns sehen. Sie sollen es an unserem Wandeln sehen, an unserem Reden und ja, daran sollen sie erkennen, dass wir anders sind. Wenn du eine persönliche Begegnung mit Jesus noch nicht hattest, dann gleicht die Frucht, die man sieht, nur einem billigen Plastikimitat. Die Frucht ist nicht echt. Ein sicheres Zeichen für das Wirken des Heiligen Geistes ist immer, wenn Christus verherrlicht wird und nicht die Menschen. Prüfe also, wer bei deinem Handeln in deinem Herzen und Leben die Ehre bekommt. Du oder Gott? Staunen die Menschen über deine tolle Redekunst, dein Gesang, deinen stilvollen Modegeschmack oder über Gott und preisen ihn? Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Finden wir im 1. Korinther 10, 31. Wenn du aber durch Jesus eine tiefe Herzensveränderung erfahren hast und es verpflanzt wurde, dann erst ist es eine echte, gottgefällige Frucht. Nur dann. Alles andere ist ein Versuch, dein Verhalten zu optimieren oder Gewohnheiten zu verändern. Deshalb bitte ich dich, prüfe dich. Prüfe dich selbst. Bringst du eine lebendige, gottgefällige Frucht hervor? Wenn nicht, dann bekenne es und bring es deinem Gott. Denn er ist es, der in uns die Frucht bewirkt. Es geschieht nicht aus unserer eigenen Kraft heraus. Er schenkt ein geistgewolltes Wachstum. So ist weder der, der pflanzt etwas, noch der, der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. 1. Korinther 3, 7. Ihr Lieben, das darf uns trösten, ermutigen und Hoffnung geben. Kommen wir zum zweiten Punkt. Man könnte jetzt über jede einzelne Tugend einen eigenen Vortrag halten. Da es aber ja, nur diesen einen Vortrag über die Frucht des Geistes gibt, habe ich mich dazu entschieden, über die Frucht der Liebe zu sprechen. Die Frucht der Liebe wird bei der Auflistung der Tugenden in Galater 5, 22 als erstes genannt. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Ich denke, dass die Liebe für die anderen genannten Tugenden von grundlegender Bedeutung ist. Schauen wir uns nur mal die vier Eigenschaften an, die ersten vier, die genannt werden. Wenn ich meine Arbeit nicht lieben würde, dann würde ich auch keine Freude bei der Ausübung empfinden. Wenn ich Gott nicht lieben würde, so hätte ich keinen Frieden mit meiner Familiensituation. Ohne die Liebe hätte ich keine Langmut, um mir auch noch den 5. Streit meiner Kinder in Folge anzuhören. Ohne die Liebe würde ich meiner Freundin nicht mit Freundlichkeit begegnen, wenn sie schon wieder zu spät zu unserem Treffen kommt. Ich denke, es wird deutlich, dass die Liebe Gottes, entscheidend für unser Handeln ist. In meinem Leben durfte ich eine beeindruckende Persönlichkeit kennenlernen. Sie ist mittlerweile beim Herrn, doch ich durfte sie in ihren letzten Lebensjahren begleiten. Und sie hatte einen bösartigen Tumor und sie hat ziemlich mit den Schmerzen, die sie erlitt, zu kämpfen. Doch sie wurde immer wieder neu von unserem Herrn in dieser Zeit getröstet. Sie machte übernatürliche Erfahrungen und mir erschien es so, als würde Gott ihr immer wieder so einen Blick in den Himmel gewähren. Und auf ihrem Leidensweg durfte sie Gottes Liebe viel intensiver erleben als zuvor. Sie strahlte etwas aus, was wirklich nicht von dieser Welt kam. Und sagte sie etwas zu mir. Und das würde ich gerne mit euch teilen. Es waren die Worte: Jasmin, wir wuchern viel zu wenig mit der Liebe Gottes in unserem Leben. Was meinte sie damit? Wir brauchen ein tieferes Verständnis von Gottes Liebe, damit wir diese Liebe auch uneingeschränkt weitergeben können. Das Wort wuchern bedeutet laut Duden, sich im Wachstum übermäßig stark ausbreiten. Dies wünsche ich mir für jede von uns, dass wir wachsen in der Liebe zu unserem Herrn Jesus und diese Liebe dann uneingeschränkt weitergeben. Zudem passt das Wort wuchern wunderbar in das Bild des Baumes, welches wir in diesen Tagen betrachten. Also lasst uns übermäßig stark Wurzeln schlagen, wachsen und Frucht tragen. Und dies fest gegründet in der Liebe Gottes. Und diese Liebe kann sich auf sehr unterschiedliche Weise äußern. Und ich habe mir mal 4 Punkte rausgesucht. Der erste Punkt, den habe ich betitelt mit: Gottes Liebe ist nicht käuflich. Schauen wir uns an, wie Gott liebt. Im 1. Johannes 4,9, da lesen wir: Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Und in Epheser 1, Vers 4 heißt es, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Ihr Lieben, Gott hat die Initiative ergriffen und uns geliebt, bevor wir ihn geliebt haben. Es waren nicht unsere guten Werke oder Absichten, die uns attraktiv oder liebenswert vor Gott gemacht haben. Wir haben ihn nicht auf uns aufmerksam gemacht, weil wir so liebenswert sind. Es war genau andersherum. Gott aber erweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Römer 5, Vers 8. Er hat uns geliebt, als unser ganzes Sein gegen ihn rebelliert hat und wir seine Feinde waren. Wenn wir jetzt die menschliche Liebe hingegen betrachten, dann müssen wir uns ehrlich eingestehen, dass wir aus uns heraus ganz anders lieben. Wir machen unsere Liebe zum Beispiel davon abhängig, wie attraktiv wir eine Person finden. Und dabei spreche ich jetzt nicht nur von Äußerlichkeiten, sondern wir lieben, weil uns eine Person liebenswert erscheint oder und sie uns einfach gut tut. Wir entscheiden sogar darüber, ob eine Person unsere Liebe verdient hat. Ihr Lieben, wie gut, dass Gott anders liebt. Wir können uns Gottes Liebe nicht verdienen. Die Frucht des Geistes, Gottes Liebe, wird uns geschenkt. Einen weiteren Aspekt habe ich bereits angemerkt. Gott ergreift zuerst die Initiative. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. 1. Johannes 4, 19. In Beziehung zu anderen Menschen, sollte sich wahre Liebe darin äußern, dass wir auch die Initiative ergreifen. Hier mal einige Beispiele dazu. Wenn du dich zum Beispiel mit einer Freundin verkracht hast, deine Schwiegermutter es gut mit dir gemeint hat, aber ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist, oder du dich mit deinem Ehepartner verstritten hast, wie reagierst du dann? Siehst du dann eher dein Leid und die Ungerechtigkeit, die dir widerfahren ist? Oder erfüllt mit dem Heiligen Geist könntest du auch so reagieren. Du erinnerst dich daran, wie Gott dich liebt und möchtest als Reaktion darauf auch so lieben wie er. Also ergreifst du die Initiative und gehst auf die Person zu, völlig ungeachtet der Tatsache, wer jetzt im Recht ist. Also sei mutig genug zu lieben und hab keine Angst. Denn in erster Linie zeigt dein Handeln, dass du Gott liebst. Und darauf kommt es an. Mein dritter Punkt. Gottes Liebe gibt sich hin und dient. Dies finden wir im 1. Johannes 3,16, wo es heißt, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Dass Jesus sein Leben niedergelegt hat, ist ein ziemlich hoher Preis, den er da zahlen musste. Er hat Blut geschwitzt, den vollen Zorn Gottes ertragen, ist einen grausamen Tod gestorben und war getrennt von dem Vater. Und das nur, um uns mit ihm zu versöhnen. Und deshalb fordert uns Johannes zu Recht auf, für die Brüder das Leben hinzulegen. Wie sieht das bei uns aus? Geben wir zum Beispiel etwas von unserer kostbaren Zeit ab und greifen einmal mehr zum Telefon und lassen eine Person wissen, dass wir an sie denken? Oder besuchen wir eine Schwester im Krankenhaus? Oder schenken einer anderen Person einfach mal ein freundliches Lächeln? Lasst uns ausstrecken nach der Frucht des Geistes und wir werden eine von Liebe geprägte Gemeinschaft in unserer Mitte haben. Ihr Lieben, wir werden den Himmel hier auf dieser Erde haben, wenn wir uns so verhalten, so miteinander umgehen. Der vierte Punkt, Gottes Liebe vergibt. Die Liebe als eine Frucht des Geistes ermöglicht uns, ein vergebenes Herz zu erlangen. Lasst uns hier mal einen Blick auf Jesus werfen, der ja ein großes Beispiel dafür ist. In der Luther-Übersetzung heißt es im 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 10, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Gott hat uns vergeben und somit sind auch wir aufgefordert zu vergeben. Wenn wir bereit sind, unseren eigenen Stolz abzugeben, so wird er uns auch helfen, Menschen zu vergeben, von denen wir meinen, sie hätten unsere Vergebung nicht verdient. Viel zu oft knüpfen wir Bedingungen an unsere Vergebungsbereitschaft. Ja, aber erst muss sich der andere auch dafür entschuldigen oder dies oder jenes, der dies alles gemacht hat. Aber wisst ihr was, so funktioniert das nicht. Es ist absolut notwendig, dass wir Buße tun für unser eigenes Fehlverhalten und erst einmal selber Vergebung von unseren Sünden durch Jesus erfahren. Und dann erst sind wir wirklich bereit, anderen zu vergeben. Wir können uns unsere Vergebung vor Gott nicht verdienen. Sie wird uns barmherzig von Gott geschenkt. Deshalb sollen auch wir bereit sein zu vergeben, ohne Bedingungen zu stellen. Die Person, die uns Unrecht getan hat, ja, ist natürlich auch aufgefordert, hinsichtlich ihrer eigenen Schuld vor Gott Buße zu tun, bevor sie Vergebung von uns erwarten kann. Ihr Lieben, lasst uns viel mehr aktiv Gott suchen und in der Fülle seines Geistes wandeln. So werden wir bereit sein, einander unabhängig von der Person zu lieben. Wir werden bereit sein, mutig den ersten Schritt zu machen und voranzugehen, zu vergeben und einander zu dienen. Kommen wir zum dritten Punkt. Was hemmt die Frucht des Geistes in unserem Leben? Wir haben uns jetzt vier Aspekte angeschaut, wie sich die Frucht der Liebe unter anderem äußern kann. Nun stelle ich mir aber die Frage, was die Ursache dafür sein könnte, dass sich die Frucht Gottes in unserem Leben nicht so entfalten kann, wie es sich Gott für uns gedacht hat. Wir haben den Heiligen Geist empfangen und doch mangelt es uns an Liebe, an Freude, an Frieden, an Geduld, an Freundlichkeit, an Güte, Treue und an Selbstbeherrschung. Ich denke, hierfür kann es ganz unterschiedliche Ursachen geben. Auch hier habe ich wieder vier Punkte aufgelistet. Erstens, ein Grund hierfür, der erscheint mir sehr einleuchtend. Wir unterschätzen Gott. Was meine ich mit dieser Aussage? Schauen wir uns die Situation der Jünger mal an, nach Jesu Himmelfahrt. Er hatte ihnen die Aufgabe gegeben, in Jerusalem zu warten, bis er den Beistand senden wird. Also sie waren gehorsam und taten, was Jesus sagte. In der Apostelgeschichte 1, Vers 4, da schreibt Lukas hierzu. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, Ihr aber sollt mit Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Jünger eigentlich gar nicht wollten, dass Jesus wieder von ihnen geht. Zuerst waren sie völlig niedergeschlagen darüber, dass Jesus gestorben war. Doch dann war er zur Überraschung wieder aufgestanden. Tja, und nun war er wieder gegangen, diesmal in den Himmel. Aber Jesus hatte den Jüngern auch etwas versichert. Und dies finden wir in Johannes 14, die Verse 16. Denn dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Die Worte einen anderen bedeuten, dass einer kommen wird, der genauso ist wie der Erste, wie Jesus. Das bedeutet, dass sie Jesus zwar nicht mehr physisch sehen werden, aber dafür er in ihnen leben würde. Ich muss gestehen, als ich mir damals zu Beginn meines Glaubens so wirklich sehr gewünscht habe, Jesus, meinen geliebten Jesus, endlich sehen zu können. Und ich war sogar echt neidisch auf die Jünger. Ich hätte mir gewünscht, in ihrer Zeit gelebt zu haben, nur um Jesus leibhaftig zu begegnen. Und auf der anderen Seite wollte ich damals bereits zu Jesus in den Himmel, nur um ihn wirklich zu sehen. Doch dann machte mich Gottes Geist auf etwas aufmerksam. Ich konzentrierte mich zu sehr auf die vergangene Zeit und zu sehr auf die zukünftige Zeit mit Jesus. Und dabei übersah ich völlig das großartige Geschenk, das er mir bereits im Hier und Jetzt machte. Jesus will nicht nur als Person neben mir hergehen und sich physisch mit mir unterhalten, sondern er will in mir leben, durch den Heiligen Geist, in meinem Körper. Lieben, ich als schwaches, unwürdiges Gefäß und da der König der Könige in mir. Lieben, dieser Gedanke ist mir zu groß, als dass ich das wirklich fassen kann. Und ich staune immer noch über diese Tatsache. Und einen Teil dieser großartigen Idee Gottes, dass er als dreieiniger Gott in mir leben möchte, begriff ich in meiner ersten Schwangerschaft. So wie das Kind im Leib einer Mutter die Nährstoffe erhält und heranwächst, so dürfen wir von Gottes Wort genährt werden und geistlich wachsen. Und dabei ist das Leben des Babys völlig abhängig vom Leben seiner Mutter, was sie isst, trinkt und wie sie sich körperlich betätigt. Im Vergleich zu Gott sind wir völlig abhängig von Gottes Willen in unserem Leben. Jeder Atemzug, jede Bewegung, jedes Lächeln, jedes gesprochene Wort, alles untersteht seinem Willen. Dieses Bild lässt mich staunen. Staunen über unseren allmächtigen Gott. Ich habe einer Lüge geglaubt, indem ich dachte, in einer anderen Zeit zu leben wäre besser. Ich hatte aber die Wahrheit nicht wirklich verstanden. Und zwar, dass Gott entschieden hatte, in mir zu leben und seine Frucht in mir und auch in dir zu wirken. Lasst es uns bewusst machen, dass der dreieinige Gott in uns lebt. Er, die Quelle aller Macht und Kraft. Ich hoffe, dass dies nicht nur eine Theorie in unseren Köpfen bleibt, sondern dass wir ein tieferes Verständnis von dem Geschenk bekommen, welches Gott uns hier eigentlich überhaupt macht. Lasst uns Gottes aktive Gegenwart in unserem Leben nicht unterschätzen. Der zweite Punkt, unsere Bequemlichkeit. Ich denke, dass ich nicht allein bin, wenn ich sage, dass es in meinem Leben ganz oft erst zu einer Not oder Herausforderung kommen muss, bis ich die Nähe zu meinem Herrn mehr suche. In diesen Zeiten erfahren wir, wie Gott uns vor allem durch sein Wort, aber auch durch Glaubensgeschwister immer wieder tröstet. Und nicht umsonst nennt Jesus den Heiligen Geist Helfer bzw. Tröster. Aber wie oft haben wir im Alltag ein Bewusstsein dafür, dass wir Hilfe brauchen oder getröstet werden müssen? Wie oft fragen wir Gott in den ganz kleinen Dingen des Alltags um seinen Rat? Und wir sollten lernen, Gott mehr einzubeziehen in unserem Alltag und ihn öfters zu fragen bei Entscheidungen. Oft suchen wir nach seinem Willen und seiner Weisheit in den ganz großen Entscheidungen des Lebens. Soll ich meinen Job wechseln, diesen Mann heiraten oder in eine andere Stadt ziehen? Aber wie ist es im Alltag? Lassen wir uns da schnell unsere Geduld und Liebe rauben, wenn das Auto vorne bei Orange bremst und nicht schnell noch Gas gibt? Oder verpassen wir die Chance, einer Arbeitskollegin freundlich zu begegnen, wenn sie einen harten Tag hatte, weil wir noch schnell den Bus kriegen müssen? Wo willst du mich haben, Herr? Was ist dein Wille? Es geht nicht unbedingt um die großen Fragen des Lebens, bei denen wir einen Helfer brauchen. Vielmehr brauchen wir ein Bewusstsein dafür, dass wir täglich in großer Not sind und leben. Wir kennen vielleicht den viel zitierten Bibelvers aus Psalm 91, Vers 15. Ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Als Not würde ich zum Beispiel Situationen beschreiben, in denen wir nicht weiterkommen und weiter wissen und uns deshalb an eine andere Person wenden. Und je öfter ich das Empfinden habe, in dieser Not zu sein, desto öfter würde ich doch Gott um Hilfe und um Rat fragen. Wenn wir dem Heiligen Geist mehr Möglichkeiten geben, in unserem Alltag hineinzusprechen, dann werden wir gesegnet und können auch ein Segen für andere sein. Dies erfordert von uns, dass wir Bereitschaft für Veränderung zeigen. Mir stellt sich aber hier die Frage, sind wir wirklich bereit, Gott zu fragen und dann auch auf seine Antwort zu hören? Diese Antwort kann ja auf sehr unterschiedliche Art und Weise sich äußern. Einmal durch sein Wort, eine Predigt oder eine gläubige, weise Person. Aber vielleicht beziehen wir ja Gott genau deshalb so wenig in unserem Alltag ein, da wir dann ja auch aufgefordert sind zu tun, was er möchte. Und das kann unbequem werden. Damit betrügen wir uns aber selbst und auch Gott. Lasst uns unsere Bequemlichkeit ablegen und ganze Sachen mit Gott machen. Er möchte mehr von uns und ich denke, er verdient auch mehr von uns. Der dritte Punkt, viele Ablenkungen. Uns Frauen wird oft nachgesagt, dass wir multitaskingfähig seien. Wir können viele Sachen gleichzeitig tun. Während wir telefonieren, können wir das Essen kochen, verschicken nebenbei noch eine E-Mail. Das können bestimmt die meisten von uns ziemlich gut, ne? Und ich habe auch gemerkt, dass mir diese Fähigkeit als Mutter mit Kleinkindern sehr oft wirklich geholfen hat. Während das eine Kind gestillt wurde, habe ich dem anderen Kind das vorgelesen, nebenbei noch einen Papierflieger gebastelt. Ich sage euch wirklich, eine tolle Gabe, die wir von Gott bekommen haben. Aber nun wird uns diese Gabe ganz schnell zum Problem. Denn wenn wir nämlich anfangen, die andere Gabe, nämlich auf eine Sache, auf eine Person zu konzentrieren, verlieren. Ich weiß nicht, ob es euch da so wie mir ergeht, aber manchmal fällt es mir schwer, einfach nur mit Gott allein zu sein und mich voll und ganz auf ihn zu konzentrieren, wenn ich meine stille Zeit zum Beispiel mache. Es ist ein regelrechter Kampf. Es ist ein Kampf, meine Gedanken nicht abschweifen zu lassen. Und diese Zeit mit Gott ist doch so wichtig. Denn die Frucht des Geistes kann nur wachsen, wenn wir uns mit dem Richtigen nähren. Und dies ist das Wort Gottes. Und die exklusive Gemeinschaft, nur mit ihm allein. Und Jesus selbst kannte dieses Problem, wenn viele Menschen gleichzeitig etwas von ihm wollten. Aber weil Jesus wusste, dass er im Austausch mit Gott sein musste und es seine Kraftquelle war, nahm er sich die Zeit der Ruhe. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einem einsamen Ort und betete dort. Markus 1, Vers 35. Da wir uns alle in unterschiedlichen Lebensphasen befinden, sieht auch dieses Zur-Ruhe-Kommen sehr unterschiedlich aus. Und wie jede Einzelperson zur Ruhe vor dem Herrn finden kann, kann ich nicht genau sagen. Ich kann dich nur ermutigen, frag Gott. Die Gründe dafür, warum es so laut in deinem Leben ist, können so unterschiedlich sein. Vielleicht ist es dein zu voller Terminkalender oder du schaust dir gerne Serien an, liest in deiner Freizeit Bücher, hörst dir viele Predigten und Lobpreismusik an. Es kann sein, dass selbst diese Seminartage hier einen Teil von deinem Lärm ausmachen. Versteh mich bitte nicht falsch, all diese Sachen sind toll und es ist wirklich wunderbar, dass du hier bist. Nur sollten diese Segnungen, die wir erfahren, nicht höher priorisiert werden als den Geber dieser Segnungen. Was wir brauchen, ist eine direkte Kommunikation mit ihm. Wir brauchen es direkt von ihm durch sein Wort zu hören und direkt mit ihm zu reden, anstatt nur über ihn. Vernachlässige diese Zeit mit Gott und seinem Wort nicht, denn dadurch wirst du zur Ruhe kommen und die Frucht des Geistes wird in deinem Leben zunehmen. Der vierte Punkt, unsere Sünde. Wenn wir uns anschauen, was die Frucht in unserem Leben hemmt, dann komme ich nicht drum herum, über die Hauptursache zu sprechen. Kathi hat es bereits gestern zu Beginn ihres Vortrags erwähnt. Wir missachten täglich das erste der 10 Gebote. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. 2. Mose 20, Vers 3. Jetzt magst du wahrscheinlich innerlich protestieren und sagen, ich bete doch keine anderen Götter an. Doch, das tust du. Du betest dich ständig an. Es ist ein Götzendienst, den wir täglich betreiben. Wir lieben uns selber viel zu sehr und stellen uns in den Mittelpunkt unseres Universums. Wir sitzen dann selbst auf dem Thron unseres eigenen Herzens und drehen uns immer wieder nur um uns selbst. Deshalb sagt Paulus im 2. Korinther 5, Vers 15, er, Jesus Christus, ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben. Hören wir diesen Egoismus? Nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Wir wollen ständig, was wir wollen und nicht das, was Gott will. Und selbst Paulus hat diesen Kampf gekämpft. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Aus unserem Herzen heraus urteilen wir über den Klamottenstil anderer Frauen, kritisieren unsere Kinder und richten unsere Männer. Wir können den anderen Menschen nicht so sehen, wie Gott ihn sieht. Individuell, kostbar und schön gemacht. Doch wenn Gott unser Herz regiert, so sind wir erfüllt mit seinem Denken, seiner Weisheit, seiner Erkenntnis und seiner Liebe. Unser Götzendienst ist unser größtes Problem. Unseren Nächsten so zu lieben und aber auch verantwortlich dafür, dass wir nicht lieben können, so wie es Gott gefällt. Nun bin ich zum Ende meines Vortrags gekommen. Wir haben uns angeschaut, was die wahre Frucht des Geistes ist und wie sie sich von anderen unterscheidet. Wir haben die Frucht der Liebe näher beleuchtet und welche Auswirkungen sie in unserem Leben hat oder haben kann. Und drittens haben wir erörtert, was die Frucht des Geistes hemmen könnte. Zum Schluss möchte ich dich aber noch von Herzen ermutigen, Gott darum zu bitten, dich in der Frucht des Geistes wachsen zu lassen. Vielleicht denkst du dir, du hast Gott schon so lange darum gebeten, dir mehr Geduld oder Freundlichkeit zu schenken und es ist immer noch nichts passiert. Die Wochen vergehen und du reagierst immer noch genervt oder gereizt, wenn gewisse Dinge geschehen. Dich plagt die Frage, wird Gott mich je verändern? Oder warum habe ich ihn überhaupt darum gebeten? Hätte ich mir auch diese Enttäuschung ersparen können. Doch diese Gedanken sind nicht die Wahrheiten der Bibel. Bittet, so wird euch gegeben. So heißt es in Matthäus 7, Vers 7. Wir brauchen keine Angst davor zu haben, dass Gott Gebete, die nach seinem Willen sind, nicht erhören könnte. Es ist der Wille Gottes, dass wir wachsen und mehr in sein Bild gestaltet werden. Zu wissen, wann oder wie er es zuteilen wird, das steht nur ihm zu. Wir hingegen haben die Aufgabe, unsere Hoffnung auf ihn allein zu setzen. Abschließend möchte ich mit den Worten aus Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.